Ja, mega cool. Hey, ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf, dass es auch geklappt hat. Und wisst ihr, manchmal sind die Dinge ja einfach gar nicht so logisch und so selbstverständlich, wie wir uns das immer so denken. Ja, wir schmieden so unsere Pläne und wir machen uns unsere Gedanken und legen uns die Dinge zurecht, wie wir denken, dass es gut kommt. Und dann kommt manchmal einfach was dazwischen. So. Gestern Abend war ich 3,5 Stunden in der Notaufnahme im Krankenhaus in Reutlingen. Ich hatte am Freitag auf einmal so komische Schmerzen im Bein und die wurden irgendwie immer schlimmer und so. Und dachte, naja, das kommt jetzt vielleicht nicht ganz so cool, lass mal doch mal danach gucken. Aber das ist ja immer so eine Hürde, ja. Weil, kennt ihr das? War das schon mal ein Krankenhaus-Notaufnahme? Also meistens geht es ja hinterher schlechter als vorher. Also zumindest emotional hundertprozentig und körperlich dann irgendwie oft auch. So. Also, und das ist so die Hürde, da überhaupt hinzugehen. Aber jetzt hatte ich einfach, hat sich rausgestellt, so eine Thrombose im Bein und das ist auch nicht so cool. Glück ist für mich, dass es wirklich harmlos ist. Es ist einfach eine Vene an der Stelle und eine Art, die überhaupt nicht schlimm ist. Die ist kein Risiko. Sie tut nur weh. Und ja, ich habe ja Sport studiert in Tübingen und wir hatten einen ziemlich crazy Professor und der hat mal zu mir gesagt, oder nicht zu mir, sondern zu uns allen, und gesagt, hey, wisst ihr, Schmerz ist nur ein Gefühl. Wow. Crazy, gell? Aber irgendwie hat er saumäßig recht. Schmerz ist nur ein Gefühl, aber was heißt schon nur? Hey, ich freue mich wirklich hier zu sein. Es ist nicht so selbstverständlich, wie wir es immer denken. Wir machen unsere Pläne im Leben und manchmal kommen sie so, manchmal kommen sie nicht so, manchmal ganz anders. Und umso schöner, dass ich da sein darf. Jesus, und ich freue mich auf die Zeit, die wir jetzt haben. Ich danke dir, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist, dass du das zugesagt hast. Ja, dass du in unseren Versammlungen sein wirst, mitten unter uns. Und Jesus, wenn du mitten unter uns bist, dann können wir gar nicht rausgehen, ohne verändert zu werden. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit mit dir. Danke, dass du anwesend bist. Danke, dass du uns berühren wirst. Amen. Hat Gott einen Plan? Das ist das Thema für heute, dass ich mich noch kurzfristig entschieden habe diese Woche. Gesagt, das möchte ich machen, darüber möchte ich reden mit uns heute als Team. Für die letzte Woche da, wer war letzte Woche da schon? Ihr habt einen Podcast angeguckt, Say How, so ziemlich cool. Right? Ja. Und es geht ja viel um Pläne und was Gott macht und was dazwischen kommt und alles so schwierig und so. Na, ich gedacht, vielleicht wäre es einfach dran, mal zu fragen, hat Gott überhaupt einen Plan? Ist es überhaupt so? Und ich möchte an das Thema anders rangehen, als ihr es vielleicht heute erwartet. Auf eine etwas spezielle Art. Hat Gott einen Plan? In der Regel ist es so, dass wir, ich sage jetzt mal wir Deutschen, ja, in unserer Sprache, in Deutsch, gehen wir an Sprache so ran, dass wir Sätze als Ganzes verstehen. Oder Schlüsselwörter. Also kurz Erinnerung, es liegt ein paar Tage schon zurück bei ein paar von uns ein paar Jahre, Grundschule. In der Grundschule haben wir mal gelernt, wie man deutsche Sätze wahrnimmt. Ja? Wir haben so Subjekt, Objekt, Prädikat. Irgendjemand erinnert sich noch? Ist so? Erinnert sich noch jemand? Genau. Also Subjekt, wer oder was? Objekt, wen oder was? Wessen, für, auf, zu, mit? Da gibt es ja viele so. Das ist das Subjekt, Objekt und Prädikat. Weiß es noch jemand? Prädikat auf Deutsch, was heißt das? Tunwort, das war das, was man sich merken konnte. Prädikat weiß keine Sau, aber Tunwort, weil da tut jemand was. Genau, so und so gehen wir jetzt mal an diesen Satz ran. Hat Gott einen Plan? Wer? Gott. Was? Plan. Tunwort? Hä? Da tut keiner was. Ja, einen Plan haben, aber das ist ja mehr ein Zustand, ein Sein, ein Tunwort. Also laufen, gehen, springen und so, das sind Tunwörter, die wir, merkt ihr was? So einfach ist der Satz gar nicht. So, und genau da liegt das Problem. Da tut keiner was und schon verwirrt es mich. Wir haben keine eindeutige Zuordnung zu diesem Satz und deshalb greifen wir auf die Methode Schlüsselwörter zurück. So ticken wir, nur wir denken nie drüber nach. Wenn uns bei irgendeiner Sache oder einem Satz nicht alles klar ist, reduzieren wir auf Schlüsselwörter. So, und die Schlüsselwörter da drin sind Gott und Plan. Da brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen. Ja? Du bist nicht speziell, du bist nicht komisch, so sind wir alle. Es bleibt Gott und Plan. Das ist das, was im Kopf übrig bleibt. Und das ist eigentlich zu wenig für diesen Satz. Es gibt manchmal Situationen im Leben, da werden wir herausgefordert von den Situationen oder auch ganz konkret von Menschen, das typische Denken mal zu verlassen. Auf Neudeutsch sagt man out of the box denken, was auch immer das dann wirklich heißt. Aber wir sind manchmal gezwungen, out of the box zu denken. Und da kommen die Ersten, die sagen, yes, come on, das liebe ich. Das finde ich genial, das macht mir Spaß. Ich mache auch Kreuzworträtsel und so Zeug, das ist schön für mich. Andere sagen, boah, denken ist mir zu anstrengend. Möchte ich eigentlich nicht. Ich mag das nicht so, über Dinge nachdenken zu müssen. Ich mag es, wenn sie klar sind, wenn sie eindeutig sind. Lass das Denken die anderen machen. Und davon gibt es sehr viele unter uns, die eher zur zweiten Gruppe tendieren. Es hat nur ein ganz kleines Problem. Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, dann übernimmst du das, was die erste Gruppe denkt. Es bleibt dir gar keine andere Wahl. Du übernimmst das dann einfach. Und okay, damit musst du dann leben. Das ist vielleicht in Ordnung für dich. Vielleicht machst du dir aber auch Probleme und du stehst auf einmal an einer Stelle in deinem Leben, wo du gar nicht stehen willst und fragst dich, warum ist das so? Das hat vielleicht was mit deiner Bereitschaft zu tun, out of the box zu denken. Ich möchte euch ein Beispiel am Anfang dieser, naja, ich möchte es gar nicht Predigt nennen, weil ich werde viel zu lang reden für eine Predigt. Nein, keine Angst. Ich möchte am Anfang ein konkretes Beispiel machen, bevor ich auf Gott zurückkomme. Aber keine Angst, ich komme wieder auf Gott zurück. Mein konkretes Beispiel. Ein Konflikt hat immer mehrere Seiten und verschiedene Ebenen. Immer. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, dem stimme ich nicht zu. Schuld sind immer beide. Nein, das würde ich so nicht unterstreichen. Aber in einem Konflikt hat es immer zwei Parteien. Immer. Und es gibt immer verschiedene Ebenen in einem Konflikt. Es ist nie so einfach, wie es aussieht. Denn wenn es so einfach wäre, wäre es schon gelöst. Und davon können wir wirklich ausgehen. So, jetzt ist das Problem, wenn sich nur eine Seite äußert, die andere aber nicht, dann stehst du vor einer Entscheidung. Entweder übernimmst du jetzt einfach diese eine Position, die du hörst, dann musst du mit dieser leben. Und dann werden diese Aussagen zu deinen Glaubenssätzen. Ich glaube, der andere hat das und das getan. Ich glaube, der andere hat das und das gemacht. Ich glaube, merkt ihr was? Das werden Glaubenssätze, aber eigentlich sind es die Meinung von einer Seite. Und es wird zu deinen Glaubenssätzen. So, das ist die eine Möglichkeit. Entweder übernimmst du das jetzt einfach und es wird deine Glaubenssätze, oder aber du fängst an, out of the box zu denken. Einmal untypisch an einen Konflikt heranzugehen. Hey, Moment mal. Passt dieses Statement, das ich gehört habe, eigentlich zu dem, wie ich die Person XY kennengelernt habe? Ist das für mich stimmig? Oder habe ich irgendwie das Gefühl, da fühlt sich was komisch an? Wenn das nicht zu dem passt, wie ich den kennengelernt habe, könnte es dann eventuell Gründe geben, warum der sich so verhält? Könnte es eine Ebene geben, die ich gar nicht weiß? Gibt es möglicherweise Fakten, Informationen, die auch da sind, aber zu denen ich keinen Zugang habe? Und auf einmal wirst du feststellen, hey, das große Problem an Konflikten ist, dass du sie von außen überhaupt nicht beurteilen kannst. Und das hat eine Riesenchance. Wenn wir etwas nicht beurteilen können, sind wir auch gar nicht in der Situation, etwas verurteilen zu müssen. Und das finde ich genial. Wisst ihr, wir erleben das gerade auch an verschiedenen Stellen im Movement. Habt ihr vielleicht mitbekommen, so die letzten Podcasts aus München und so, da ist auch gerade einiges so in Gange und manches, was nicht so läuft, wie man sich das auch wünscht. So, und jetzt stehst du immer da und du wünschst dir immer Infos. Info, Info, Info. Ich muss mehr wissen. Ich brauche mehr Infos. Warum brauchst du Infos? Seien wir mal ganz ehrlich zu uns selber. Das ist immer das Lästige an Predigten. Es gibt immer so einen Spiegel. Warum wollen wir so viele Informationen? Weil Informationen uns helfen, etwas zu beurteilen. Und wenn ich dabei bin, etwas zu beurteilen, bin ich ganz schnell auch dabei, es zu verurteilen. Und manchmal ist es ziemlich clever und klug, dass wir Informationen gar nicht haben. Nur manchmal. Du hast zwei Möglichkeiten in so einer Situation. Die erste ist, du hältst dich raus. Du nimmst einfach mal Abstand, gehst auf Distanz und hältst dich einfach raus. Die zweite ist, du ergreifst für eine Seite Partei. Und das Lustige ist, das sagt jetzt überhaupt gar nichts über den anderen. Wenn du in einem Konflikt, der einseitig dir bekannt ist, Partei ergreifst, sagt das nichts über den Konflikt, sondern nur etwas über dich selber. Und da muss man kurz out of the box denken. Warum sagt das etwas über mich aus? Es sagt etwas über dich, wie stehst du eigentlich zu A oder B? Wie wenig Information reicht dir aus, um einer Seite zu vertrauen und der anderen nicht? Wie wenig Information reicht dir, um einer Seite zu vertrauen und der anderen nicht? Geht mal in die Politik, was da gerade so abgeht, ja, von wegen Jamaika-Koalition und so Geschichten. Wie wenig Information reicht dir aus, um zu sagen, Jamaika ist alles scheiße? Ein Interview mit der CSU und schon hast du eine Position. Ja? Okay, die kann so oder so sein. Aber es sagt was über dich, nicht über den anderen. Wie wenig reicht dir aus, um Position zu beziehen? Und ich sage euch, so richtig kompliziert wird es, wenn beide Seiten sich äußern. Denn jetzt machst du eine Vertrauensentscheidung. Jetzt musst du entscheiden, wem vertraue ich mehr? Der Aussage oder der Aussage? Der Grünen oder der CSU? Und du musst dich positionieren, du musst dich entscheiden. Vielleicht liegt darin der Grund, warum eine Seite sich nicht äußert. Vielleicht möchte sie überhaupt nicht, dass du dich entscheidest zwischen A und B. Vielleicht geht es ihr darum, dass du dich nicht zwischen zwei Dingen entscheidest, sondern dass du dich mal fragst, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich? Und ihr merkt schon, ich rede jetzt nicht nur einfach irgendwie theoretisch. Natürlich rede ich auch ganz praktisch von unserer Situation hier in Balingen. Ich wurde mehrfach gefragt in der letzten Zeit, ob wir nicht eigentlich nochmal hier so in der Teamzeit nochmal Stellung beziehen wollen zu der ganzen Situation, wie es entstanden ist, zu dem Konflikt und was da gerade so alles im Raum steht. Nein, wollen wir nicht. Und das hat ganz klare Gründe. Wir wollen gar nicht, dass sich Leute entscheiden müssen zwischen zwei Parteien. Daran haben wir kein Interesse. Es geht nicht um die Frage, stelle ich mich hinter den oder das Paar oder die Gruppierung oder hinter den und das Paar und die Gruppierung. Daran haben wir kein Interesse. Was wir wollen, ist, dass du dich selber fragst, dich ganz persönlich, hey, wo stehe ich? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus und wo stehe ich in meiner Beziehung zur Gemeinde? Und natürlich möchten wir dich ganz konkret herausfordern und fragen, wo stehe ich in Bezug auf ICF Balingen? Und nicht zu dem Lager oder der Aussage oder der Aussage, sondern es geht darum, wo stehe ich und wo ist meine Zukunft? Wo möchte ich hingehen? Alles andere ist kein Thema, das wir öffentlich diskutieren wollen. Aus dem Grund. So, jetzt habe ich gesagt, hey, ich komme zurück. Ja, ich bin mittendrin eigentlich im Thema. Hat Gott einen Plan? So, wenn ich sage, dieser Satz macht uns Probleme, so rein grammatikalisch. Ja, wie würde das aussehen, wenn ich diesen Satz mal anders lese? Und ich habe euch ein paar Varianten mitgebracht und ein paar Gedanken dazu. Hat, also hat, hat fett gedruckt. Hat Gott einen Plan? Oder macht er ihn gerade? Mal kurz nachdenken. Hat Gott schon einen Plan? Ist dieser Plan von Gott fix und fertig? Steht er seit jeher in alle Zeit? Der ist fix, der läuft ab. Und wir haben jetzt diese Aufgabe, uns zurechtzufinden, rauszufinden, hey, was hat Gott für einen Plan? Und wie lebe ich das jetzt ganz konkret? Ist das so? Hat Gott diesen Plan? Oder ist Gott jemand, der reagiert? Ist Gott jemand, der Anteil nimmt an dem, was geschieht? Und sieht, wow, da ist Veränderung drin, jetzt passt er sich an. Ja, was? Hat Gott einen Plan? Oder macht er ihn? Situativ, würde man da sagen. Wenn du dich fragst, ob du Jesus und dieser Gemeinde vertrauen möchtest, dann macht es absolut Sinn, dich zu fragen, hey, hat Gott einen Plan? Hat diese Gemeinde einen Plan? Hat ICF Balingen einen Plan? Auf Neudeutsch sagt man ja, man redet immer von Vision, das ist in dem Fall das Gleiche. Hat ICF Balingen wirklich eine Vision? Und wenn ja, steht die fix und fest? Oder kann ich noch was dran verändern? Ist diese Vision dieser Gemeinde etwas, das geschrieben ist? Da kann ich ja sagen oder nein? Oder ist es etwas, wo ich dran mitarbeiten kann? Was ich verändern kann? Vielleicht merkst du gerade, ich rede ja eigentlich von zwei Dingen, von Gott und von Gemeinde. Aber ich erlaube mir, das in einem Atemzug heute zu nennen, weil ich glaube, dass es genau ganz eng zusammenhängt. Das Erste, Gott ist größer als wir. In der Bibel heißt es mal, meine Gedanken, das sagt Gott, sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und damit meint Gott nicht, hey, du brauchst dir keinen Plan machen, weil ich habe eh andere Gedanken als du. Das meint damit Gott gar nicht. Aber er sagt, hey, ich denke manchmal ein bisschen anders. Ich bin ein klein bisschen anders drauf als ihr. Wie könnte das aussehen, ganz konkret? Hat Gott einen Plan oder macht er ihn? Steht alles fest oder reagiert er? Und ich glaube, unser Problem ist das Oder. Ich glaube, unser Problem in unserem Denken, in unserem Kopf ist das Oder. Wir leben in so vielen Punkten mit einem Oder. Hat Gott den Plan oder macht er ihn erst? Und Gott sagt, meine Gedanken sind anders als eure. Wie wäre es, wenn Gott statt Oder und denkt? Gott hat einen Plan und macht ihn. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Gedanklich sich das vorzustellen. Könnte es sein, dass Gott eine grundsätzliche Richtung hat? Gott weiß, wo er hin will. Gott weiß, was sein Ziel ist. Gott weiß, wo er es hinführen will. Und hat gleichzeitig die Freiheit, situativ zu reagieren. Wäre ziemlich spannend, wenn das so ist. Gott hat einen Plan. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und alle Menschen die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit soll sie frei machen. Das ist sein Plan. Gott will, dass alle Menschen ihn erkennen und ihr Leben ihm anvertrauen. Das ist es, was Gott möchte. Und Gott schenkt dem Mensch Freiheit zu reagieren. Jetzt sage ich euch ganz ehrlich, mich übersteigt das manchmal. Ich denke manchmal, ja was nun? Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Er ist irgendwie größer, er steht irgendwie über dem. Ich glaube, er kann und er schafft es, komplexer zu denken als wir. So, wie ist das jetzt mit Gemeinde? Unsere Vision heißt Tier. Tausende in der Region für Jesus gewinnen. Tausende in der Region dabei helfen, mit Jesus Christus eine Beziehung einzugehen. Das ist unsere Vision, das ist unser Ziel. Da möchten wir hin als Gemeinde. Und jetzt steckt in dieser Aussage schon eine Logik. Wenn wir Tausenden helfen wollen, in eine Beziehung hineinzukommen, dann gehen wir davon aus, dass das Menschen sind, die heute diese Beziehung noch nicht haben. Und das heißt logischerweise, dass sich diese Kirche hier an diesen Menschen orientiert. Wir orientieren uns an Menschen, die heute noch nicht mit Jesus zusammen sind. Und das macht was mit uns. Das macht was mit der äußeren Form, das macht was mit dem, wie wir sind, wie wir reden, dass wir auch mal Wörter gebrauchen, die man im Christlichen vielleicht mal in Frage stellt, aber wir glauben, unsere noch nicht christlichen Freunde überhaupt kein Problem mit haben. Das macht was mit uns. Und wir orientieren uns genau daran, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen mit Jesus in Kontakt bringt. Ja, aber. Wir sind doch aber auch so ein schöner Club. Und das ist doch auch so kuschelig und das ist doch auch so schön. Und wenn man so eng ist und jetzt wieder in der Teamzeit ist und man hat wieder Zeit und kann wieder miteinander reden, und ist das nicht viel wichtiger? Und wir hängen wieder an dem Oder. Ich habe euch nochmal die Grafik mitgebracht von unserer Church Culture oder einfach Kirchenkultur, wenn dir das Wort lieber ist. Wie wollen wir als Kirche sein? Hey, und das ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Das Problem sind wir. Wir hängen hier in die Mitte ein Oder. Wollen wir groß sein, viele Leute einladen, Riesengottesdienste feiern, abgehen wie die Sau? Oder wollen wir klein sein und intim sein und kuschelig sein, uns austauschen, kommunikativ? Wollen wir Input? Gib uns mehr. Nach dem Gottesdienst möchte ich nach Hause gehen, da möchte ich gefüttert sein, da möchte ich tief gegangen sein, da möchte ich wieder vollgetankt sein. Oder wollen wir einen Output geben? Wollen wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, gewinnen und ihnen etwas geben? Für sie dienen, für sie da sein, sie begeistern, sie mitreißen? Oder? Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und hey, lasst uns das nicht unterschätzen. Dieses Oder in der Mitte dieses Fadenkreuzes hat schon riesige Kirchen gespalten. Und je größer eine Kirche wird, umso größer wird das Risiko, dass das Oder dich spaltet. Denn du wirst Gruppen haben, die das Big lieben. Die sagen, hey, mir kann es gar nicht groß genug sein. Balingen Stadthalle füllen, das muss jeden Sonntag so sein. Das wäre das, wo ich aufhöre. Ja, ich sehe die, ja, genau. Come on, Stadthalle, yeah. Und daneben sitzt vielleicht einer, sagt, bloß nicht. Ja, also in der Kirche, da habe ich nichts zu suchen. Da bemerkt mich ja gar niemand mehr. Und ich glaube, Gott ist größer. Gott ersetzt das Oder mit einem Und. Gott sagt, ich glaube beides. Das Big und das Small. Lasst uns das Kleine im Großen suchen. Wir gehen jetzt auf die Weihnachtszeit zu. ICF Karlsruhe macht das Abgefahrenste, was ich bis jetzt je mitgekriegt habe in der Kirchenlandschaft. Sie machen ja ein Charity-Musical, also ein Musical zugunsten der Arche. Es sind 30.000 Tickets schon weg. 30.000 Leute kommen zum Charity-Musical. Das ist, würde ich jetzt sagen, ganz bescheiden big. Oder? So ein klein bisschen. Aber wisst ihr was? Die gehen mit jedem Team her. Das sind 700 Mitarbeiter. Das sind an die 100 verschiedene Teams, die eingesetzt sind. Jedes Team für sich setzt sich hin und betet und isst miteinander, macht Party miteinander, bereitet sich vor. Sie haben das Small im Big. Das geht. Und du kannst dich in einer Riesenveranstaltung ganz persönlich fühlen. Das geht. Und man kann In- und Output leben. Und ich glaube, dass darin ein Geheimnis dieses Movements steckt. Ich glaube, dass wir als ICF in unserer Kultur da etwas verstanden haben. Und das ist unsere Vision. Das wollen wir leben. Hier in Balingen. Du kannst dir natürlich überlegen, wo da dein Platz ist. Diese Vision, dass wir uns an Menschen orientieren, die Gott noch nicht kennen, die ist unumstößlich. Und wenn du hierher kommst und sagst, boah, das will ich nicht. Also ich möchte für mich, so meinen Club, eine Kirche haben, dann muss ich sagen, sorry, ist der falsche Platz. Es tut mir leid, aber dann ist das einfach nicht die richtige Kirche für dich. Es gibt Gruppierungen, die wollen genau das leben, okay, dann bist du dort richtig. An der Stelle wärst du hier falsch. Und das klingt immer so blöd, aber es ist ehrlich. Es ist unsere Vision. Wir sind eine Kirche, die keine Peer Groups möchte. Was sind Peer Groups? Wir Menschen ticken irgendwie, entweder von Natur aus oder seit dem Sündenfall, überlegst du dir selber, wir ticken irgendwie so, dass wir das Gleiche suchen. Reiche Menschen wollen sich in ihrer Freizeit am allerliebsten mit reichen Menschen beschäftigen. Arme Menschen beschäftigen sich ganz, ganz, ganz gerne mit anderen armen Menschen. Junge Menschen suchen sich junge Menschen. Alte Menschen suchen eigentlich junge Menschen, kommen aber nicht mehr an, also beschäftigen sie sich mit alten Menschen. Na, das war jetzt fies, okay, ich gebe es zu. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich weiß, es ist ein bisschen heißes Eisen, aber ich weiß, dass das echt ein Thema ist. Flüchtlinge beschäftigen sich mit Flüchtlingen. Deutsche beschäftigen sich mit Deutschen. Das liegt in uns drinnen. Wir suchen das Gleiche. Und das Gleiche nennt man Peer Group. Wir sind keine Kirche von Peer Groups. Das sage ich ausdrücklich. Und das wollen wir nicht. Unsere Gottesdienste, unsere Small Groups sind Orte, wo alles zusammenkommt. Das sind Orte, wo Alte und Junge zusammenkommen. Wo Weiße und Dunkelhäutige und Chinesen und alles zusammenkommt. Wo Inländer und Ausländer, wo Reiche und Arme, wo Intelligente und Schöne wie ich, wo alles zusammenkommt. Das sind unsere Celebrations, das sind unsere Small Groups. Und ich möchte das ganz klar und deutlich sagen, wenn du ein Mensch bist, der in Peer Groups leben will, wirst du dich hier in den Celebrations nicht wohlfühlen. Und wir schaffen nicht den Rahmen, dass du dich wohlfühlst. Im Gegenteil, wir sprengen ihn. So, jetzt sagt Paulus aber, dem Römer ein Römer, dem Griechen ein Griechen, was ist jetzt damit? Dem Alten ein Alter, dem Jungen ein Junger, dem Reichen ein Reicher. Was ist damit? Das sind unsere Activities. Wir wollen auch als Kirche Veranstaltungen machen, die ganz klar auch für deine Peer Group sind. Man kann immer frommdeutsch sagen, wenn du evangelistisch bist, wenn du in die Welt reingehst, um Menschen für Jesus zu gewinnen, hey, da ist es klug, als Peer Group zu gehen. Denn ein Autoschrauber tut sich leichter, mit einem Autoschrauber über Jesus zu reden. Als wenn du kommst und Nägellack hier dein größtes Hobby ist und dann gehst du in eine Motorradwerkstatt und stellst fest, oh, wir haben uns nicht so viel zu sagen. Ja, stimmt. Deshalb, wenn du evangelisierst, natürlich in Peer Groups. Und unsere Activities, die dürfen so sein. Wir werden Samstage haben, da gehen wir klettern. Und dann kommt einer, aber ich kann gar nicht klettern, ich habe Pech. Ja, sorry, dann ist der Samstag nichts für dich. Komm Sonntag in die Celebration, da können Kletterer und Nicht-Kletterer nebeneinander sitzen. Aber wir haben durchaus Veranstaltungen, da musst du halt Kletterer sein, um mit anderen Kletterern klettern zu gehen. Und dann brauchen wir nicht rumjammern, sondern dann hat das einen Grund, dass diese Veranstaltungen so sind. Wo steckt jetzt deine Freiheit? Wir haben eine Vision, aber deine Freiheit ist, in dem Rahmen Gruppen zu gründen, in dem Rahmen Small Groups zu gründen, in dem Rahmen Ministries zu gründen, in dem Rahmen dich einzubringen und zu sagen, hey, diese Kultur möchte ich leben. Und im Rahmen dieser Kultur, hey, wir haben so viel Freiheit, das ist unglaublich. Du hast eine Zukunft hier im ICF Balingen. Was Gott dir aufs Herz legt, das kannst du ausleben. Die Freiheit ist da. Du brauchst ein bisschen Verantwortungsgefühl, du musst etwas investieren und dann kannst du gehen. Aber wir haben einen Rahmen dafür. So, das war jetzt sehr lang. Jetzt wird es kürzer, glaubt mir. Hat Gott einen Plan? Also Gott. Hey, ich kann es manchmal nicht mehr hören. Wisst ihr, dass die Frage vielleicht weltweit die größte Bremse der Christenheit ist? Wir sitzen da und fragen, hat Gott einen Plan? Und ich glaube manchmal, Gott sitzt da und guckt dich an und sagt, hast du einen? Hast du für dein Leben einen Plan? Wisst ihr, wir fragen immer so, Gott, was willst du mit meinem Leben anfangen? Und dann sitzen wir auf unserem Arsch und der wird breiter und breiter und breiter. Und Gott sagt, hey, steh doch mal auf. Beweg dich. Da steckt schon was in dir. Du hast doch Leidenschaften. Du möchtest doch etwas. Es gibt doch Dinge, an denen du Spaß hast. Und Gott fragt, hast du einen Plan? Hey, wir haben einen Rahmen als Kirche. In dem Rahmen kannst du deine Leidenschaft leben. Da kannst du die mit einbringen. Da kannst du dich austoben wie ein Wilder. Und Gott fragt, hast du einen Plan? Viele Leute sagen einfach, hey, ich warte, bis mir Gott sagt und bis dahin mache ich nichts, dann mache ich nichts falsch. Ehrlich gesagt, ich glaube, dann machst du alles falsch. Wenn du nicht weißt, was deine Leidenschaft ist, was dein Plan ist, dann schließ dich jemand an. Dann frag doch einfach mal den, der neben dir sitzt und sagt, hey, hast du einen Plan? Hast du eine Leidenschaft? Weißt du, wir machen heute Abend mal einen Deal. Ich habe keinen, aber solange, bis ich selber einen habe, helfe ich dir, deinen umzusetzen. Das ist ein Deal auf Zeit. Weil ich bin mir sicher, wenn du dabei bist, dem anderen zu helfen, wirst du auch spüren, was bei dir abgeht. Und wenn dir dazu überhaupt nichts einfällt, dann komm zu mir, ich habe ein paar Ideen. Ich wüsste noch was, wo ihr mithelfen könnt. Gott sagt, er kann Herzen lenken wie Wasserbäche. Ich glaube, dass Gott viel, viel, viel öfter über unser Herz die Welt steuert, als mit seiner Stimme. Ich glaube, dass wir ganz selten nur die God-Voice hören, aber ganz oft etwas spüren. Hat Gott einen Plan? Ich glaube, Gott ist größer. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Gott in einer eindimensionalen Linienstruktur geplant hat. Das machen wir. Also wir sind ja auch ganz fest davon überzeugt, gell? Das sind wir Christen, ganz speziell da drin. Wenn wir hier stehen im Leben und wir sind der Überzeugung, Gottes Plan ist es, dass ich dieses Schild erreiche, dann mache ich einen Test. Ich stelle Gott auf die Probe. Ich fange jetzt an zu laufen. So. Und mein Deal ist es, wenn ich auf schnurgeradem Wege bis zu diesem Schild komme, dann ist das der Beweis, dass Gott hinter mir stand. Klingt komisch, prüft euch mal selber. Extrem oft sind wir genau so unterwegs. Wenn alles geradlinig läuft, wenn alles super ist, und zwar von dem Moment, von dem ich die Idee hatte, bis zur Umsetzung, dann war Gott dahinter. Die Wahrheit ist aber, ich laufe los und jetzt hat irgend so ein Vollhonk mir was in den Weg gestellt. Vielleicht war der Vollhonk sogar Gott. Okay, kann natürlich nicht sein, das ist ja keiner. Ich glaube, Gott lässt uns ganz bewusst solche Wege gehen, weil die Kurven uns stark machen. Weil er auf diesen Kurven vielleicht etwas mit uns vorhat. Vielleicht muss ich hier rüberlaufen. Ja, merkt ihr was? Vielleicht hat Gott da was vor. Ich glaube nicht, dass Gott einen Plan hat. Ich glaube, dass Gott ein Ziel hat. Und ich glaube, dass es viele Wege gibt, dieses Ziel zu erreichen. Gott kann viel, viel mehr tun, als wir uns vorstellen. Hat Gott einen Plan? Was ist denn Plan? Das ist eine blöde Frage, gell? Wir alle wissen ja, was ein Plan ist. Ein Plan ist die Darstellung einer Wirklichkeit, die es noch nicht gibt, mir aber hilft, diese umzusetzen. Boah, das klingt kompliziert. Schaut nur mal in Wikipedia. Ein Plan stellt eine Wirklichkeit dar, die noch nicht ist. Das Genialste ist IKEA-Bauplan. Also, das stellt eine Wirklichkeit dar, die auch nie sein wird. Okay, nein. Nein, nein, auch IKEA-Baupläne kann man verwirklichen. Das geht echt, also zumindest wenn Gott dabei ist. Das geht schon. Ein Plan stellt etwas dar, was noch nicht ist, aber es führt mir vor Augen, wie es sein soll. Und wenn es ein guter Plan ist, gibt er mir auch Steps dazwischen, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Dann ist es ein guter Plan. Unser Andy Nau, habt ihr vielleicht mal kennengelernt schon, der macht diese Dream Days Seminare auch, hat ein ziemlich cooles Buch geschrieben über Werte und Visionen und Ziele und so. Und er hat in mir etwas ausgelöst vor einigen Monaten, das mich wirklich nachhaltig verändert hat. Er hat in seinen Seminaren und auch in seinem Buch ersetzt er das Wort Vision durch das Wort Zielfoto. Und das hat bei mir was gemacht. Hat Gott ein Zielfoto? Und das ist eine spannende Frage. Hat Gott ein Bild vom Ziel? Ich glaube ja. Ich glaube, dass Gott ein Zielfoto hat. Aber wisst ihr was? Das Zielfoto Gottes, das hat so extrem wenig erstmal mit dem zu tun, was wir tagtäglich so denken. Wir denken immer so praktisch. Ich vor allem. Okay. Ganz schlimm. Ich denke immer an Gebäuden und den Menschen und alles so. Aber was ist das Zielfoto Gottes? Das Spannende ist, wenn ihr in der Bibel das letzte Buch aufschlagt, das ist das Buch, das wir am liebsten nicht lesen, weil wir so wenig drin verstehen. Das nennt sich Offenbarung. Das Problem ist, dass dieses Buch mit so wahnsinnig vielen Bildern redet, die wir oft nicht zuordnen können. Aber Bilder, merkt ihr? Es redet auch vom Zielfoto. Und ich erlebe eine Christenheit, die das Zielfoto Gottes, das Kreuz von Jesus hat. Wir ticken ein klein bisschen anders als Kirche. Ich glaube, das Zielfoto von Gott, es wird mal in der Offenbarung beschrieben, Jesus hält seine Hände hoch und man sieht die Male in seiner Hand. Ich glaube, das Zielfoto Gottes ist nicht das Kreuz. Das Kreuz ist vorbei. Jesus ist auferstanden, aber in seiner Hand sind die Zeichen seiner Liebe für dich und für mich und für diese Welt. Ich glaube, das Zielfoto, das Gott hat, ist Liebe. Ich glaube, dass am Ende der Zeit, und jetzt rede ich wirklich vom Ende, das, was ganz am Ende stehen bleiben wird, ist Liebe. Die Liebe, die Gott für uns hat. Das ist das letzte Wort, das Gott sprechen muss. Und diese Male in Jesu Hände bleiben bestehen. Die stehen, ja, der Ständer nicht, aber diese Male stehen für alle Zeit in Jesu Hände. Und jetzt kommt das Krasse. Jetzt sagt Jesus, das, was am Ende steht, das kann heute schon Wirklichkeit sein. Jesus sagt, das, was geschrieben ist in meine Hände für alle Zeiten, kann heute in deinem Leben Wirklichkeit werden. Das ist das Zielfoto, das Gott hat. Das ist dieser Plan, den Gott hat. Und wisst ihr, wann immer ich gefragt werde, was ist die Vision dieser Gemeinde? Dann sage ich, hey, meine Vision ist, dass Menschen diese Hand Jesu heute schon zu spüren bekommen. Meine Vision ist, dass sie das, was dahinter steht, heute schon erleben. Hinter dieser Hand steht Vergebung. Hinter dieser Hand steht Annahme. Hinter dieser Hand steht Heilung. Da steht Trost. Da steht dein Selbstwert. Da steht Wiederherstellung. Da steht ein Neubeginn, ein Neuanfang. Da steht die Liebe Gottes für dein Leben. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, dass wir planen dürfen. Danke, dass du Ideen hast, dass wir ja ganz praktisch in diese Welt gehen dürfen und Dinge in Angriff nehmen dürfen. Danke, dass du uns Gebäude zur Verfügung stellst, dass du uns Material zur Verfügung stellst. Das ist alles so cool. Jesus, aber das soll nicht stehen bleiben. Danke, dass das letzte Wort deine Liebe zu uns ist. Danke, dass dein Plan es ist, dass wir deine Liebe erfahren. Jesus, und auf der einen Seite steht dieses abartig geniale Geschenk der Erlösung. Aber da möchte ich nicht stehen bleiben. Es steht auch die Aufforderung, diese Liebe in die Welt zu tragen. Jesus, und darin wollen wir nicht langsam werden, darin wollen wir nicht müde werden und da wollen wir auch nicht nochmal einen Schritt zurückgehen, sondern wir wollen einen Schritt nach vorne gehen. Diese Liebe in die Welt zu tragen, diese Liebe den Menschen zu bringen. Jesus, und ich bete um Kraft, um Energie, um Antrieb, um Ideen, um Motivation, um deinen Geist, dass wir voller Kreativität in diese Stadt Balingen gehen und den Menschen deine Liebe bringen. Ganz egal, welcher Kirchenname da drüber steht, Jesus, ich bete, dass du groß wirst in dieser Stadt. Amen.